HR Info. Kultur.
Mit Pablo Rief. Das menschliche Gehirn steht im Mittelpunkt einer gemeinsamen Film- und Vortragsreihe des Instituts für empirische Ästhetik und des Deutschen Filmmuseums. Dabei geht es um Fragen wie, was passiert in unserem Hirn, wenn wir Filme schauen? Oder wie verarbeitet das menschliche Gehirn überhaupt Filme? Welche Rolle spielen dabei Actionszenen oder die Filmmusik selbst?
Das erlaubt uns zum einen mehr tatsächlich über die Funktionsweise unseres Gehirns zu verstehen. Es erlaubt uns aber auch in einem anderen Schritt vielleicht genauer zu verstehen, wie bestimmte Filme funktionieren. Warum sind manche Filme erfolgreicher als andere? Mit welchen stilistischen, ästhetischen, narrativen Werkzeugen arbeiten Filme, operieren Filme, um bestimmte Wirkungen zu erzeugen? Wie bilden sich diese Wirkungen bei uns physiologisch, aber auch auf der Gehirnebene? Und wenn wir das verstehen, verstehen wir zwei Dinge besser. Tatsächlich eben, wie unser Gehirn funktioniert, aber wir verstehen auch vielleicht besser, wie Filme funktionieren.
Das sagt Dr. Keivan Sarkoš, Forschungskoordinator und Filmwissenschaftler vom Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik. Außerdem in der Sendung der Büchercheck, heute der Roman Die Mauer. Und Italien läutet das Da Vinci-Jahr ein. Die Kultur in HR Info. Wenn Sie sich gerne auf Experimente einlassen, dann hält das Frankfurter Filmmuseum in den kommenden Wochen eine ungewöhnliche Kunsterfahrung für Sie bereit.
Wie verändern sich unsere Gehirnströme, wenn wir uns mit anderen Menschen verbunden fühlen? Das ist die Frage, die wir heute herausfinden wollen. Wir, das sind Valentina, Lucia, Frauke und ich, vier freiwillige Versuchskaninchen im Foyer des Deutschen Filmmuseums in Frankfurt. Wir sitzen in einer abgedunkelten Ecke an einem großen runden Tisch und werden verkabelt von Dana von der Universität New York. Dana ist für die wissenschaftliche Durchführung verantwortlich. Sie setzt uns eine Art Kopfhörer auf. Hinter die Ohren, nicht darauf, denn er soll unsere Gehirnströme messen. Sie schließt uns vier an einen Computer an, sozusagen ein Rudel-EEG. Sie interessiert sich, ob sich unsere Gehirnströme verändern, wenn wir am Tisch miteinander Kontakt aufnehmen. In den Kopfhörern sind Elektroden, die messen die elektrischen Ströme. Und jede Messung wird in unterschiedliche Frequenzen aufgeteilt. Jede Frequenz präsentiert einen mentalen Zustand. Meditieren wir oder ruhen wir uns aus? Das sind niedrigere Frequenzen, als wenn wir uns aktiv beschäftigen. Im Klartext reagiert das Gehirn, wenn wir Kontakt zu einer Person aufnehmen. Mit Hilfe der Installation wird unsere gemeinsame Gehirnaktivität gezeigt, in Echtzeit sozusagen. Hinter dem Computer stehen Arnoud und Diederik, zwei Niederländer. Sie sind für Sound und visuelle Umsetzung verantwortlich. Immerhin ist das ein künstlerisches Projekt, das mit wissenschaftlichen Methoden versucht, Verbundenheit zu visualisieren.
Well, what we want to measure is like how much are people on the same wavelength.
Wir wollen zeigen, wie sehr Menschen auf derselben Wellenlänge sind, sagt Diederik, wie sehr Leute sich miteinander verbunden fühlen. Das ist zwar schwierig, mit diesen Daten zu messen, aber es macht Spaß, es zu probieren. It's
fun to try.
Arnoud fährt den Ton ab. Klänge ertönen aus den Lautsprechern hinter uns. Für jeden von uns ein Lautsprecher mit eigenen Klängen und für jeden von uns eine Farbe. Ich bin orange. Meine drei Mitstreiterinnen sind grün, lila und blau. Sofort entstehen auf dem Tisch vor uns farbige Lichtfiguren. Vor mir tanzt mein orangefarbener Kreis. Er dreht sich und zerfließt in immer neuen Figuren. Das Gleiche passiert in anderen Farben vor den anderen Teilnehmerinnen. Das Fließen der Farben repräsentiert unsere Gehirnströme bzw. deren Intensität. Größe und Helligkeit der tanzenden Farben verändern sich, wenn ich an Freunde oder Familie denke. Die Farbe Orange dehnt sich aus, wenn ich mit den anderen Kontakt aufnehme. Dann fließen die Farben ineinander. Kann ich die Farben lenken? Für Valentina ein eindeutiges Ja.
Insgesamt hatte ich das Gefühl, das, was ich versuche zu tun, löst tatsächlich eine Reaktion aus. Und das fand ich cool, weil man sich dann wirklich vorstellen kann, man hätte so eine neue Fähigkeit, dass man plötzlich Dinge lenken kann mit seinen Gedanken.
Unser Gehirn reagiert auf andere Menschen, das ist klar. Wie, ist aber schwer zu sagen. Denn natürlich sagt das tanzende Licht nichts über die Art der Verbindung aus, nur über die Intensität. Interessant wäre jetzt, diesen Versuch mit engen Freunden zu machen. Wer weiß, wie die Farben dann tanzen, wenn sich Menschen lieben oder gut kennen. Das darf jeder Besucher des Filmmuseums bis April nun selbst für sich herausfinden.
HR-Inforeporter Jan Tussing in einem Selbstversuch. Er hat die Installation Harmonic Dissonance besucht. Sie ist bis zum 4. April im Foyer des Deutschen Filminstituts und Filmmuseums in Frankfurt zu sehen und Teil der Film- und Vortragsreihe The Brain on Screen. In Brain on Screen geht es um Hirnforschung. Was passiert in unserem Gehirn, wenn wir einen Film anschauen? Was passiert, wenn wir die Filme zusammen mit anderen Personen sehen? Welche Hirnströme werden aktiviert? Diesen und anderen Fragen geht das Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik in dieser Film- und Vortragsreihe nach. Konzipiert wurde diese Reihe von dem Neurowissenschaftler Alessandro Tavano. Aber mit welcher Zielsetzung organisiert eine Institution wie das Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik eine solche Forschungstätigkeit? Was ist das Ziel? Das habe ich vor der Sendung den Filmwissenschaftler Kevan Sarkoš gefragt.
Das übergeordnete Forschungsziel des Instituts ist es zu untersuchen, was, wem, wieso und unter welchen Bedingungen ästhetisch gefällt. Und das sind eben nicht nur die traditionellen, sagen wir mal, schönen Künste, sondern es geht tatsächlich auch um das Erleben und Bewerten von Medien. Da spielt natürlich Film eine ganz herausragende Rolle. Und Film ist ein unglaublich faszinierendes und zugleich komplexes Medium. Denn Film funktioniert auf unglaublich verschiedenen Ebenen. Und natürlich im Alltag scheint es immer so, als ob wir Filme einfach verstehen. Und es funktioniert ganz schnell, dass wir einen Film sehen und verstehen. Aber dabei laufen unglaublich komplexe Vorgänge, sowohl in unserem Gehirn als auch im Körper ab.
Wir sprechen gleich im Detail darüber. Mich würde vorher interessieren, ich meine, ich sage das ja am Anfang unseres Gesprächs, es geht darum herauszufinden, wie das menschliche Gehirn auf Filme reagiert. Haben wir denn schon Kenntnisse darüber, wie das menschliche Hirn bestimmte Filme verarbeitet?
Konkret ist das tatsächlich Gegenstand einer ganzen Forschungsrichtung, die sich im Moment damit auseinandersetzt, aus neurowissenschaftlicher Perspektive. Aber wir befinden uns tatsächlich noch am Anfang. Wir wissen natürlich relativ viel mittlerweile über verschiedene Verarbeitungsprozesse im Gehirn, sowohl was visuelle als auch was akustische Eindrücke anbelangt. Aber wie gesagt, Film ist halt etwas, was auf vielen verschiedenen Ebenen funktioniert. Es kommt nicht nur das Bild hinzu und die Musik, sondern es wird auch noch eine Geschichte transportiert. Wir tauchen ein in eine fiktive Welt. Diese komplexen Muster und die komplexen narrativen Strukturen von Film zu verstehen und dann auch noch dabei zu verstehen, was genau mit uns geschieht, sowohl was in unserem Gehirn genau abläuft, als auch was körperlich mit uns geschieht. Und gerade dann auch, wenn wir im Kino sitzen, mit Publikum, mit anderen Leuten, das gemeinsam erleben, das ist etwas, wo wir uns noch ganz am Anfang befinden.
Sie sagten, es werden Teilnehmer partizipieren, also teilnehmen. Die Frage ist, wie messen Sie das, was im Gehirn passiert? Wie kann man sich das vorstellen?
Nun, im Labor würde man normalerweise eine Kappe tragen. Das sieht so ein bisschen aus wie eine Badekappe. Jetzt bei uns im Kino haben wir das nicht, sondern wir haben im Grunde etwas, was aussieht wie ein Bogen oder eher wie ein Haarreif, was über die Stirn gelegt wird, was an bestimmten Messpunkten eben die elektrische Aktivität misst. Das ist von den Messpunkten sehr viel geringer als im Labor. Es ist auch ungenauer, aber es ermöglicht uns in einem realen Setting zumindest eine Annäherung an das, was wir sonst eben in Laborbedingungen eben messen würden. Und wir können zumindest grundlegende Ableitungen daraus schließen oder herstellen.
Das heißt, Sie messen im Grunde genommen die Hirnströme.
Richtig.
Und welche Teile des Hirns funktionieren oder reagieren bei bestimmten Szenen oder bei bestimmten Musiksequenzen im Film?
Das ist sicherlich eine der Fragen, die uns tatsächlich interessiert. Das können wir jetzt noch gar nicht so genau beantworten. Was uns jetzt tatsächlich interessiert in diesem Setting ist, wir haben Teilnehmer, die zusammen einen Film schauen. Tatsächlich wird immer wieder angenommen beim Filmschauen, dass das Gemeinschaftserleben auch eine wichtige Rolle spielt. Wie hängt das aber wieder mit dem Film zusammen? Gibt es im Film bestimmte Szenen, bestimmte narrative Momente, die zum Beispiel zu einer Synchronisation des Publikums führen? Also dass das Publikum an bestimmten Stellen ähnlich oder gemeinsam reagiert. Einerseits physiologisch, aber andererseits eben auch bei dem, was im Gehirn passiert. Das versuchen wir tatsächlich damit zu messen, indem wir feststellen können, an welchen Punkten findet eine Synchronisation der Gehirnaktivität, der Gehirnwellen, der elektrischen Wellen des Publikums statt.
Welche Filme bekommen die Zuschauer zu sehen? Also an welchen Filmen machen Sie diese ganze Forschungsarbeit fest?
Ja, zum Auftakt haben wir einen Klassiker des deutschen Kinos gewählt von Rainer Werner Fassbinder, Angst, Essen, Seele auf. Diesen Film hat mein Kollege Edward Wessel eingeführt, der am Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik selbst Neurowissenschaftler ist.
Vielleicht kann man noch kurz zum Inhalt des Films sagen, da geht es um die Liebesgeschichte zwischen einer älteren deutschen Frau und einem Zugewanderten. Damals sagte man Gastarbeiter.
Ganz genau. Und der Reaktion der umgebenden Gesellschaft auf diese gesellschaftlich damals nicht anerkannte Beziehung.
Und weitere Filme?
Die weiteren Filme waren dann Harold and Maude, auch wieder eine Liebesgeschichte zwischen einem ungleichen Paar, einem jüngeren Mann und einer älteren Frau. Das passte wunderbar sozusagen als Ergänzung zu Fassbinders Film. Es ist aber auch ein Film, der unglaublich lebensbejahend ist. Und das war der Grund, warum die Referentin Marie-Therese Foster, eine Neurochirurgin am Universitätsklinikum der Goethe-Universität, diesen Film ausgewählt hat. Weil sie sagt, in ihrer beruflichen Tätigkeit als Neurochirurgin hat sie es ganz oft mit Situationen zu tun, die letztendlich wirklich traurig sind, deprimierend, tatsächlich auch oft sozusagen genau an der Klippe sind zwischen Leben und Tod. Und deswegen hat dieser Film für sie auch eine große Bedeutung, weil dieser Film so unglaublich lebensbejahend ist.
Bei diesem Film spielt ja die Musik eine wesentliche Rolle. Der Film lebt nicht nur von den Handlungen, die manchmal sehr absurd sind, ich meine jetzt im Film Harold and Maude, sondern auch von der Musik von Cat Stevens, damals Cat Stevens. Welche Rolle spielt Musik im Film?
Musik spielt im Filmerleben, ich glaube, das kann man vorbehaltlos sagen, eine unglaublich große, eine herausragende Rolle. Musik ist natürlich ein starker emotionaler, wir sagen mal so schön Trigger, also löst starke emotionale Reaktionen aus. Das macht natürlich Film auch so spannend, weil Film eben nicht nur ein visuelles Medium ist, Film ist auch ein auditives Medium. Für uns macht es das Ganze noch schwieriger, weil je mehr Variablen wir haben, je mehr Aspekte, auf die wir achten müssen, desto komplizierter wird die Auswertung. Insofern steht bei dieser Studie grundsätzlich erst einmal das Musikerleben nicht im Vordergrund, sondern der Fokus liegt tatsächlich eher auf strukturellen Elementen des Films, auf narrativen Elementen, auf Szenenwechseln, auf Einstellungen. Aber für Folgestudien, für weitere Studien ist das natürlich ein unglaublich wichtiger Aspekt, der durchaus eben auch an anderen Stellen im Institut von Kolleginnen und Kollegen oder in weiteren Studien eben auch untersucht werden soll.
Herr Sarkosch, eine Frage zum Schluss. Ich weiß, dass die Forscher solche Fragen ungern beantworten, aber was ist der Erkenntnisgewinn dieser Forschung? Also was erhoffen sich die Forscher über das Hirn bei dieser Studie?
Grundsätzlich ist es für uns erst einmal faszinierend und auch durchaus zentral, genauer zu verstehen, was geschieht wirklich im Gehirn als einer herausragenden Stelle, wenn es um das Filmerleben geht? Was geschieht wirklich? Welche Netzwerke greifen ineinander? Welche Areale spielen eine Rolle? Das erlaubt uns zum einen mehr tatsächlich über die Funktionsweise unseres Gehirns zu verstehen. Es erlaubt uns aber auch in einem anderen Schritt vielleicht genauer zu verstehen, wie bestimmte Filme funktionieren. Warum sind manche Filme erfolgreicher als andere? Mit welchen stilistischen, ästhetischen, narrativen Werkzeugen arbeiten Filme, operieren Filme, um bestimmte Wirkungen zu erzeugen. Wie bilden sich diese Wirkungen bei uns physiologisch, aber auch letztendlich auf der neuronalen Ebene ab, auf der Gehirnebene? Und wenn wir das verstehen, verstehen wir zwei Dinge besser. Tatsächlich eben, wie unser Gehirn funktioniert, aber wir verstehen auch vielleicht besser, wie Filme funktionieren.
Das sagt der Forschungskoordinator und Filmwissenschaftler im Max-Planck-Institut für empirische Ästhetik, Kevan Sarkosch. Er sagt das über die Film- und Vortragsreihe Brain on Screen. Diese Film- und Vortragsreihe will erfahren, was im menschlichen Gehirn vor sich geht, wenn Menschen einen Spielfilm anschauen.
Die Szenen, die Künstler, die Macher, die Kultur in HR Info.
Das, was der britische Autor John Lanchester in seinem neuesten Roman beschreibt, das ist eine düstere Utopie. Der Roman heißt Die Mauer. Bei John Lanchester sind Utopien aber eigentlich Prophezeiungen. Er hat seinerzeit die Finanzkrise von 2008 als einer der ersten auf uns zukommen sehen und dann mit Kapital den ersten großen Roman darüber geschrieben. An seinem neuesten Werk, Die Mauer, fing er bereits 2016 an zu schreiben. Da war Donald Trumps Wahlkampfversprechen, eine Mauer zu bauen, von vielen für genauso unrealistisch gehalten worden wie der Brexit. Mittlerweile sind wir alle klüger geworden und John Lanchesters Roman hat somit eine unheimliche Aktualität bekommen. HR2 Literaturredakteur Alf Menzer hat Die Mauer gelesen.
HR Info. Der Büchercheck.
Dieser Roman spielt in einer gar nicht so fernen Zukunft. Der Klimawandel hat voll zugeschlagen, der Meeresspiegel ist gravierend angestiegen, Großbritannien wird von einer 10.000 Kilometer langen Mauer umgeben. Zum Schutz gegen das Meer, aber vor allem zum Schutz gegen Migranten, die nur noch die anderen genannt werden. Gegen deren Ansturm muss die Mauer verteidigt werden, und zwar von Wehrpflichtigen, von jungen Leuten beiderlei Geschlechts, die 2 Jahre Dienst an dieser Mauer leisten müssen, was eine bedrohliche und riskante Aufgabe ist, denn sollte ein anderer die Mauer überwinden, würde der Verteidiger, in dessen Abschnitt das passiert, selbst auf dem Meer ausgesetzt werden. Die Handlung des Romans dreht sich nun um einen dieser jungen Wehrpflichtigen, der als Neuling an die Mauer kommt, der das Nervtötende dieses Dienstes hautnah miterlebt, der in Scharmützel mit angreifenden Migranten verwickelt wird, sich eines Tages tatsächlich auf der anderen Seite der Mauer wiederfindet und dort um sein Leben kämpfen muss.
Wie es geschrieben ist.
John Lanchester beschreibt den Alltag auf der Mauer in einer klaren, fast gnadenlos unemotionalen Prosa und das vom ersten Satz an.
Es ist kalt auf der Mauer. Das ist das Erste, was einem jeder erzählt und auch das Erste, was einem auffällt, wenn man dorthin versetzt wird. Es ist kalt auf der Mauer.
Aber nicht nur auf der Mauer ist es kalt, auch die Gesellschaft, die britische Gesellschaft, die sich auf diese Weise eingemauert hat, ist in Kälte erstarrt. Die Jüngeren machen ihre Eltern für den Klimawandel und die Zerstörung aller Zukunftschancen verantwortlich, die ältere Generation wird von Schuldgefühlen geplagt und eine elitäre Politikerkaste versucht, das Ganze dadurch zusammenzuhalten, dass sie weiter Ressentiments gegen die anderen schürt. Diese Gesellschaft ist eigentlich mehr tot als lebendig, und das gilt auch für Lanchesters Erzählstil.
Kein Spielraum, keine Freiheiten, nichts als Schwarz und Weiß, das Regelwerk oder die Anarchie. Nichts als die Mauer und die anderen und das unermüdlich wartende, unermüdlich lauernde, ganz und gar gnadenlose Meer.
Fahrt nimmt der Roman erst dann auf, wenn es auf die andere Seite der Mauer geht, dorthin, wo ein ständiger Kampf ums Überleben tobt. Erst dann kann überhaupt Spannung aufkommen, erst dann wird Lanchesters Erzählen lebendig und rasant. Teilweise so rasant, wie man das aus Actionfilmen im Stile von Mad Max oder Waterworld kennt.
Wie es gefällt.
John Lanchester hat eine düstere Utopie geschrieben. Seine Analyse ist bestechend. Der Befund, dass Gesellschaften, die sich konsequent abschotten, erstarren und ersticken, ist durchaus überzeugend. Aber wie alle Utopien muss auch dieser Roman so viel Energie auf die Konstruktion des Zukunftsszenarios aufwenden, dass kaum noch etwas für die Figuren und die Handlung übrig bleibt. Es wirkt dann doch alles ein wenig wie am Reißbrett konstruiert. Die Mauer ist ein interessanter, auch spannender Roman zu einem drängenden Thema. Literarisch nicht der ganz große Wurf.
HR Info, der Büchercheck. Auch als Podcast zum Nachhören auf hrinforadio.de.
Der Roman Die Mauer von John Lanchester ist bei Klett Cotta erschienen und kostet 24 Euro. Alf Menzer hat es für uns gelesen. Der Mann war seinerzeit weit voraus, zumindest was die technische Entwicklung betrifft. Sein Name Leonardo da Vinci. In diesem Jahr jährt sich dessen 500. Todestag und Italien will mit hunderten Veranstaltungen im In- und Ausland seinen Universalkünstler huldigen. Leonardo da Vinci wurde 1452 in der Toskana geboren und starb am 2. Mai 1519 in Frankreich. Der Renaissance-Künstler ist für seine Meisterwerke wie die Mona Lisa oder dem vitruvianischen Menschen genauso bekannt wie für seine vielen technischen Studien. Auch im Ausland sollen an die 150 Leonardo-Veranstaltungen stattfinden, unter anderem auch in Deutschland. In dieser Woche wurde das Programm vorgestellt. Jörg Seiselberg berichtet aus Rom.
Ein Leonardo-Fieber hat Roms Kulturstaatssekretärin Borgonzi zum 500. Todestag des Universalgenies ausgemacht. Italien will mit über 500 Initiativen dazu beitragen. Das Land feiert einen seiner größten Künstler mit einer der bislang größten Ausstellungs- und Eventreihen. Kulturminister Bonissoli würdigte da Vinci heute als herausragenden Repräsentanten der Renaissance, als universellen Wissenschaftler. Leonardo hat sich mit fast allem beschäftigt, von Innovationen im Wasserbau bis zur Physik mit der Anatomie. Und sein berühmtes Abendmahl ist ein Experiment im Feld der Wandmalerei. Drei große Ausstellungen werden sich in Italien dem großen Meister widmen. Die Turiner Musei Reali zeigen ab dem 15. April, dem Geburtstag Leonardos, vor allem Zeichnungen des Universalgenies. Unter anderem sein berühmtes Selbstporträt, das immer wieder für Leonardo-Darstellungen genutzt wird. Zwei Tage später, am 17. April, öffnet in den Gallerie dell'Accademia in Venedig die Ausstellung Leonardo da Vinci, L'uomo modello del mondo, Modellmann der Welt. Der Schwerpunkt dieser Exposition liegt auf den anatomischen und biologischen Studien Leonardos. Gezeigt wird unter anderem da Vincis vitruvianischer Mensch, der auf Italiens 1-Euro-Münzen zu sehen ist. Bereits ab heute ist eine Leonardo-Ausstellung in Rom geöffnet. Sie widmet sich vor allem seinen Arbeiten als Wissenschaftler. Außer den drei großen Ausstellungen wird es in Italien Diskussionsveranstaltungen, Filme, TV-Serien, Sonderbriefmarken, Apps und Initiativen an fast allen Schulen geben. Aus Anlass des Leonardo-Jahres wird Italien auch eine neue 2-Euro-Münze herausgeben, auf der Da Vincis Frauenporträt Dame mit dem Hermelin zu sehen sein wird. Italiens populistische Regierung hat das Programm zum Jahr des 500. Todestages Leonardos in einer groß inszenierten Pressekonferenz präsentiert. Ministerpräsident Conte nannte darin Leonardo, Zitat, unser Genie. Er ist ein Unsterblicher. Mit seinen Ideen, seinen Werken ist er immer noch unter uns. Immer wieder bezieht man sich auf ihn, immer ist er präsent. Das ist unglaublich und macht uns besonders stolz. Contes Worte hatten angesichts der jüngsten Diskussionen einen gewissen Beigeschmack. In den vergangenen Wochen hatte es einen zähen Streit zwischen Rom und Paris um das Leonardo-Jahr gegeben. Italiens Regierung hatte sich entgegen einer vor Jahren getroffenen Vereinbarung geweigert, Kunstwerke Leonardos für das Jubiläumsjahr nach Frankreich auszuleihen. Kulturstaatssekretärin Borgonzoni hatte erklärt, Leonardo sei Italiener und in Frankreich nur gestorben. Der Da Vinci-Konflikt zwischen Rom und Paris ist mittlerweile beigelegt. Die beiden Staatspräsidenten Macron und Mattarella werden den Todestag Leonardos am 2. Mai gemeinsam in Paris begehen. Leonardo stammt aus dem kleinen Ort Vinci in der Nähe von Florenz und verbrachte nach mehreren Jahren in Paris die letzte Zeit seines Lebens in Frankreich.
In diesem Jahr feiert Italien den 500. Todestag seines Universalkünstlers Leonardo da Vinci. Und zwar weltweit, auch in Deutschland. Jörg Seiselberg über die geplanten Feierlichkeiten. Seit mehr als 16 Jahren bestimmt in der Türkei die AKP, die konservativ-islamische Partei von Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan, die Geschicke des Landes. Seitdem lässt sich, was die Musikwelt betrifft, eines sagen. Über klassische Musik wird in der Türkei öffentlich immer weniger oder kaum diskutiert. Das könnte sich jetzt ändern, denn Erdogan hat vor wenigen Wochen ein Konzert des auch hierzulande bekannten Pianisten Fazil Say besucht. Christian Buttgereit berichtet.
Die Türkei ist nicht arm an Komponisten und Interpreten klassischer westlicher Musik. Die Pianistin Idil Beret etwa spielt seit ihrem 17. Lebensjahr in den bedeutendsten Konzertsälen der Welt. Die Zwillingsschwestern Güher und Süher Bekinel gaben bereits als Neunjährige ihr Orchesterdebüt mit der Philharmonie von Ankara. Herbert von Karajan verhalf dem Klavierduo zum internationalen Durchbruch. Und da ist natürlich Fazil Say. Mit seiner neuesten Komposition, der Troja-Sonate, macht er Schlagzeilen. Weniger wegen seiner virtuosen Spielweise, sondern vielmehr, weil vor wenigen Wochen Staatspräsident Erdogan im Publikum saß, der für klassische westliche Musik bisher wenig übrig hatte. Noch während das Publikum applaudierte, betrat Erdogan die Bühne und lobte den Künstler in höchsten Tönen. Say honorierte das mit einer Art Verbeugung, die Kritiker als Einknicken des säkularen Künstlers vor dem islamisch-konservativen Präsidenten deuteten. Cem Mansur, international renommierter Dirigent und Leiter des angesehenen türkischen Jugendsinfonieorchesters, erwartet nach dem gemeinsamen Auftritt von Say und Erdogan allerdings nicht, dass sich die Rahmenbedingungen für die klassische westliche Musik in der Türkei verbessern. Dem Profimusiker Say und Erdogan, dessen Partei gerade im Kommunalwahlkampf steckt, sei es um etwas anderes gegangen.
Ich lese sehr viel Reklame für beide. Ich habe keinen Grund zu glauben, dass es mehr bedeutet, als eine Person in ein Konzert gegangen ist.
Auch Alp Altiner, Präsident des Istanbuler Philharmonievereins, der sich vor allem darum kümmert, seine Landsleute für klassische Musik zu begeistern, misst der Bühnenpremiere Erdogan Say wenig Bedeutung bei. Kann Say aber verstehen.
Er will auch mit der Stadt seine Beziehungen ein bisschen verbessern. Ich meine, wenn man auch alles gegen den Staat macht, dann kommen sie auch nicht weiter in der Türkei.
Früher war es der Staat, der die westliche klassische Musik gefördert hat. Unter Atatürk legte der deutsche Komponist Eduard Zuckmayer den Grundstein für die musikalische Bildung der jungen Republik. So wie damals die Konzertbesucher aus der westlich-säkularen Elite stammten, sei es auch heute nach 17 Jahren islamisch-konservativer Regierung noch, sagt Alp Altiner vom Philharmonieverein, der in Wien und Detmold Cello und Musikwissenschaften studiert hat.
Wir sehen die Frauen, die mit Kopfbedeckung sind, aber zum Beispiel von 200 Leute, 2 oder 4. Wir freuen uns, wenn sie kommen.
Der westlichen klassischen Musik steht das Bestreben der Regierung gegenüber, die traditionelle türkische Musik zu fördern. Parallel dazu hätten sich die Berufsaussichten der Absolventen der 11 türkischen Konservatorien verschlechtert, sagt Dirigent Cem Mansur.
Das ist jetzt zu Ende, das System, wo Leute also wie Freelance-Musiker arbeiten sollen. So kann man in seinem eigenen Land nicht gut leben und das ist ein Problem.
Bedauerlich findet Mansur das vor allem für die rund 100 jungen Talente des Nationalen Jugendsinfonieorchesters. Auch wenn das Orchester national heißt, finanziert wird es nicht etwa durch den Staat, sondern durch private Sponsoren. Dabei, meint Mansur, könne ein Sinfonieorchester ein Vorbild für den Staat sein.
Zum Beispiel die Beziehung zwischen Musiker und Dirigent. Einen Dirigent braucht man, aber hatte das Recht, ein Diktator zu sein.
Auch wenn nur wenig oder gar kein Geld fließt, künstlerische Einschränkungen durch den Staat hat Alp Altiner vom Philharmonieverein bisher nicht erfahren.
Wenn man nur die Musik nicht, das stört niemanden.
Cem Mansur sagt, er dürfe alles spielen, aber nicht alles sagen. Mehrmals im Jahr laden er und seine Musiker zur öffentlichen Probe ein, deren Titel in der heutigen Türkei schon provokant wirkt. Demokratielabor.
Dürfen Vertreter westlicher klassischer Musik in der Türkei jetzt hoffen, vom Staat nicht mehr so stiefmütterlich behandelt zu werden wie bisher? Christian Buttgereit ist dieser Frage nachgegangen. Und das war HR Info Kultur. Die Sendung als Podcast oder zum Nachhören finden Sie wie immer online auf hrinforadio.de. Mein Name ist Pablo Díaz.